Willkommen zurück bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Wir gehen in einen heißen Bitcoin-Herbst. Ich hoffe, ihr seid alle vorbereitet. Ich habe ganz am Anfang gleich mal ein Event für euch, und zwar in Slowenien, in Maribor, 8. bis 9. November 2024. Da findet die NiceHash X Bitcoin-Konferenz statt. Ich bin dort, Knut van Holm ist dort, Sefi Dinamus ist dort, Prinz Philipp aus Serbien ist dort, Joe Hall Nakamoto ist dort, Martin Kutscher von der Bitcoin Prag ist dort, Kevin Rook, Pierre Cobain ist dort aus Frankreich. Eine richtig, richtig coole Konferenz, die vor allem interessant ist natürlich für alle diejenigen, die aus Süddeutschland bzw. Südösterreich kommen. Da ist es ja nicht weit nach Maribor, und im November hoffen wir mal auf einigermaßen gutes Wetter dort. 8. bis 9. November 2024 in Maribor, und wenn ihr meinen Code WasBitcoinBringt verwendet, könnt ihr die Tickets günstiger bekommen. Und das bringt uns auch gleich zur Begrüßung eines neuen Sponsors. Es ist euch vielleicht schon aufgefallen, mit Cointracking könnt ihr eure Bitcoin- und Kryptosteuern machen, ihr könnt das Portfolio tracken, es gibt da extra Berichte, die man abholen und runterladen kann für Österreich, Deutschland, Italien, klappt aber auch für die Schweiz und andere Länder. Schaut gerne mal rein bei Cointracking. Da gibt es keinen Code, cointracking.info, da gibt es keinen Code, aber da könnt ihr mit meinem Link eben direkt reingehen und bekommt auch 10% günstiger. Und wenn ihr in Bitcoin bezahlt, nochmal 5% obendrauf. Also unbedingt dort reinschauen. Und heute habe ich den Dominik Schwarzer da, und wir sprechen über alles Betrug außer Bitcoin. Das ist nicht nur der Titel von seinem Buch, sondern auch der Inhalt unseres Gesprächs. Wir sprechen darüber, warum eigentlich die Welt untergeht in einer Welle von Scams und Betrügereien und irgendwie die moralischen Dinge sich alle verschoben zu scheinen haben, und wie diese Fiat-Schuldenausweitung, die Inflation immer zu verrückteren, sage ich mal, politischen, medialen Auswüchsen führt, und ob Bitcoin da eine Alternative sein kann. Was wir sehen in Bitcoin als Alternative, als quasi einzig messbare, einzig konstante Alternative zu diesem System, und wie weit wir da schon gekommen sind und wie weit wir noch kommen müssen, was wir erwarten von den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Ich kann es euch gleich verraten, auch wenn wir meiner Meinung nach noch nicht mehr ganz am Anfang stehen, was die Adoption betrifft, stehen wir, was die gesellschaftliche Bedeutung von Bitcoin betrifft, natürlich noch ganz am Anfang. Bleibt auch unbedingt dabei, um zu hören, wie ich berühmte französische Automarken komplett falsch ausspreche, und wenn ihr am Schluss euch denkt, naja, oder auch gleich euch denkt, naja, dieses Bitcoin-Ding, da würde ich gerne noch mehr drüber fahren und vielleicht kaufen, verkaufen, Sparplan einrichten, dann haut rein bei Coinfinity, holt euch 21% Rabatt auf die Gebühren in den ersten 6 Monaten mit dem Code WasBitcoinBringt, und das unterstützt auch den Kanal. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dieser spannenden, auch sehr politischen Folge mit Dominik Schwarzer. Wir haben heute einen Buchautor zu Gast bei Was Bitcoin bringt. Willkommen, Dominik Schwarzer.
Dankeschön, Nico.
Bist du nervös, Dominik?
Ja, ein bisschen.
Brauchst du nicht zu sein. Alles okay. Gut. Wir sind hier nur unter uns, ja. Maximal ein paar tausend Leute, die uns zusehen auf YouTube, okay, und zuhören über Spotify etc. Schöne Grüße gehen raus. Dominik, du bist extra aus Hamburg hergekommen und hast dein Buch mitgebracht. Alles Betrug außer Bitcoin. Ein super Titel, der so bei mir sofort Assoziationen weckt. Aber lass uns doch vielleicht so anfangen. Du hast mir nämlich erzählt, nachdem du ja noch auf Twitter bist und ich nicht, hast du gefragt, mit was du besprechen sollst. Was haben denn für Antworten rein?
Also viele haben gesagt, unter anderem Joe Martin, der ja auch Buchautor ist, wir sollen über Bitcoin reden.
Ah, das ist natürlich exotisch, ja?
Ja, ich weiß. Es kam auch sehr überraschend. Zum Beispiel, wie das Buch angekommen ist, wie die Reaktion war und so weiter. Und viele haben gefragt, welches Bitcoin-Wallet für Anfänger interessant wäre und so weiter. Also ein paar technische Fragen. Und das Thema Paper-Bitcoin kam auf. Ja, so welche Sachen.
Okay, das geht mir jetzt alles viel zu weit. Wir fangen da ganz vorne an. Schau. Word-Rap-mäßig. Wer bist denn du, Dominik?
Ich heiße Dominik Schwarzer und ich komme aus Hamburg. Ich bin eigentlich Sänger und Musikproduzent, und zu Zeiten der Pandemie hat sich irgendwas in meiner Kreativität ein bisschen verändert, und auf einmal hatte ich nicht mehr so Lust, Musik zu produzieren und hatte dann diese Idee für das Buch. Die kam auf bei zahlreichen Gesprächen mit meinem Nachbarn Paul.
Das schreibst du auch in der Einleitung, glaube ich. Also Paul ist quasi dein Sounding Board.
Meine Muse.
Hat Paul dich zu Bitcoin gebracht? Oder?
Nee, ich bin durch ein Video von Raoul Paul auf Bitcoin gestoßen. Mhm. Und dann war ich bei Twitter aktiv und habe viel über Bitcoin gesprochen. Und das war eigentlich ganz witzig, weil ich hatte irgendwie, weiß nicht, 500 Follower zu dem Zeitpunkt. Und irgendwann saß ich draußen mit meinen Nachbarn und wir haben irgendwie getrunken, gegessen. Und dann kam ein anderer Nachbar, den ich vorher noch nicht so wirklich kennengelernt habe, kam vorbei und sagte, ich glaube, ich kenne dich, du bist doch dieser Dominic S. News von Twitter. Und ich so, hä? Und das war dann Paul, mein Nachbar, der kannte mich quasi schon über Twitter.
Na, das ist doch lustig.
Ja, genau, obwohl ich nur 500 Follower hatte. Und das hat natürlich dann direkt Klick gemacht, sage ich mal. Und dann haben wir uns halt öfter getroffen und uns ausgetauscht. Und wie gesagt, ich bin dann irgendwie kreativ auf einmal auf anderen Pfaden unterwegs gewesen und habe morgens den Laptop aufgemacht und habe angefangen zu schreiben und habe ganz vergessen zu frühstücken. Um 14 Uhr schaue ich dann wieder auf die Uhr und denke mir so, oh, vielleicht soll ich mal was essen. Weil das Schreiben hat so viel Spaß gemacht, sich zu überlegen, was kommt als nächstes und so. Und ja, keine Ahnung. Und ja, jetzt hast du das Buch hier liegen.
Jetzt habe ich das Buch hier liegen, ich habe es auch gelesen. Fand es wirklich spannend, weil du, es gibt so zwei Wege, Bitcoin-Bücher. Bitcoin-Bücher gibt es ja derzeit mehr, als es Bitcoin gibt. Da muss man jetzt ganz fairerweise sagen. Ich sage immer auf der Bühne, ich bin was Besonderes, weil ich habe noch kein Bitcoin-Buch geschrieben. Ja? Aber das soll niemanden davon abhalten, Bitcoin-Bücher zu schreiben oder zu lesen. Ich bemühe mich auch. Ich habe einen ganzen Stapel wirklich. Also erstens bekomme ich sie zugeschickt, zweitens bestelle ich quasi jedes auch aus dem englischen Sprachraum. Ich mache quasi eine Sammlung. Irgendwann mal kannst du meine Bitcoin-Bibliothek, kann ich dann dem Staat spenden oder so. Aber jedenfalls, bei dir geht es eigentlich sehr lange nicht um Bitcoin, darauf will ich hinaus. Es gibt ja diese Variante vom Bitcoin-Buch, wo es eigentlich nicht um Bitcoin geht und die finde ich spannend. Und deswegen auch der Titel, ja. Und ein Thema, über das ich auch reden möchte. Alles Betrug außer Bitcoin. Was meinst du damit?
Genau, also in dem Buch habe ich eine andere Perspektive gewählt als Introduction oder als Intro zum Thema Bitcoin. Und zwar zähle ich halt zahlreiche Betrugsfälle auf, vom individuellen Betrug bis hin zum staatlichen Betrug und weise dann darauf hin, dass die Inflation möglicherweise der größte Betrug von allen ist, weil es so schleichend abläuft. Das schreibt ja auch Florian in seinem Buch. Und
Florian Bruce.
Ja, yeah. Genau. Mhm. Und ja, ich glaube einfach, dass jeder Mensch ist dazu in der Lage, sowohl gut als auch schlecht zu sein. Und in meinem Buch benutze ich das Beispiel des Postboten, der eine Kamera liefert, die 1200 Euro meinetwegen kostet. Und da keiner zu Hause ist, legt er das Paket einfach vor die Tür. Jetzt komme ich als derjenige, der die Kamera bestellt hat, nach Hause und sehe die Kamera dort liegen. Jetzt bietet sich mir eine Gelegenheit. Deswegen auch das Sprichwort, Gelegenheit macht Diebe. Und ich nehme die Kamera, gehe rein und jetzt rufe ich beim Versanddienst an und sage, wo bleibt die Kamera? Der Versanddienst sagt natürlich, wir haben die geliefert. Dann sagt er, wo ist der Beweis? Wo ist die Unterschrift? Sagen die, ja, haben wir nicht. Okay, dann springt die Versicherung ein. Damit habe ich die Gelegenheit genutzt, mir eine Kamera für 1200 Euro quasi umsonst schicken zu lassen. Und das ist halt auf dem individuellen Level eine Gelegenheit, die man nutzen kann. Und je mächtiger eine Person wird oder auch ein Land oder was auch immer, ist ja auch im Endeffekt nur eine Ansammlung von Personen, desto mehr Gelegenheiten bieten sich. Und der Gelddrucker ist natürlich eine ultimative Gelegenheit, die man nutzt, um sich selber einen Vorteil zu verschaffen gegenüber anderen und zum Schaden von anderen. Und dann gibt es sicherlich auch Menschen, die dann das Paket vom Postboten nehmen und sagen, anrufen und sagen, das kann ja wohl nicht sein, dass er das einfach vor die Tür legt, das hätte geklaut werden können. Das sind dann in Anführungsstrichen gute Menschen. Und dann gibt es halt Menschen, die diese Gelegenheit nutzen, was ja ehrlich gesagt auch in Anführungsstrichen klug sein könnte, ja. Aber
glaubst du nicht, es gibt sowas wie Karma?
Ich glaube, ja, bestimmt.
Ja. Also du musst ja um wirklich wenn du wirklich so etwas tust, wo dir klar ist, dass es falsch ist, dann musst du entweder einen Grund dafür haben, dass du sagst, das ist mir egal, Oder du hast halt nicht diesen Kompass, war falsch, vielleicht bist du leicht soziopathisch veranlagt, das mag schon sein, ja, dass es solche Menschen gibt. Aber ich glaube, von denen, die wirklich bewusst Schlechtes tun, gibt es nur sehr wenige. Das ist zumindest meine Annahme.
Ich glaube nicht, dass man, wenn man diese Gelegenheit jetzt nutzen würde, dass man das selbst als sich selbst jetzt als schlecht ansehen würde, sondern eher als smart. Und im Anbetracht des Systems, in dem wir leben, wo immer alles nur teurer wird und man eigentlich nicht wirklich einen Einfluss hat auf irgendwas, egal was man wählt oder welche Produkte man kauft, denkt man sich so, ja, wenn alle anderen das machen, warum soll ich das dann nicht auch machen? Und das am Anfang des Buches erwähne ich auch viele psychologische Rahmenbedingungen oder Studien und so weiter, die das erklären können, dass man halt, wenn man umgeben ist von vielen Leuten, die den gleichen Betrug begehen, dass man sich dann denkt, warum soll ich das nicht machen? Und vor allem, man kann das ja auch rationalisieren. Es gibt ja Versicherungen, ja, wenn ich ein Paket verschicke für DHL, das kostet 5,99 Euro oder 6,99 Euro, da ist ja schon die Versicherung inklusive. Warum soll ich das dann nicht nutzen?
Das ist genauso, wie wenn du sagst...
Ich empfehle das übrigens keinem, ja, nicht falsch verstehen. Ich würde es nicht machen, aber ich sag nur, Gelegenheit macht Diebe. Und der Gelddrucker und unser Finanzsystem ist eine ultimative Gelegenheit, die zu absurdesten Dingen führt. Und gerade durch die exponentielle Natur, also alle Zinsen und so weiter sind ja prozentual. Die Staaten machen ja immer nur mehr Schulden. Es ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, so ja, vielleicht sollten wir jetzt mal weniger Geld ausgeben, weniger Schulden aufnehmen. Das heißt, dieses ganze System bewegt sich sowieso irgendwie immer Richtung Abgrund. Und je näher man dem Abgrund ist, desto eher ist man bereit, noch absurdere Dinge zu tun, wie zum Beispiel einen Krieg führen.
Was ich nur meine, und jetzt bevor wir zum Krieg kommen, was ich nur meine ist, dass es gibt eben eine Sache, bei der jedem, der das tut, bis auf die kompletten Soziopathen klar ist, das ist jetzt falsch. Mhm. Wenn ich mir die Kamera nehme, weiß ich, okay, das sollte ich jetzt nicht tun. Mhm. Ich kann es immer noch rechtfertigen mit andere tun es auch und so weiter. Aber der Unterschied zur Inflation, diesem großen, groß angelegten Generalbetrug, sage ich mal, ja, mhm. da ist ja den Betreibern das nicht klar. Da gibt es ja eine ganze Rechtfertigungsindustrie, ja, die Ökonomen, die dann von den Notenbanken auch finanziert werden, die dann erklären, natürlich, es braucht ja Inflation, es braucht ja 2% mindestens, ja. damit die Weltwirtschaft wachsen kann. Und also das ist ja für diese Menschen, denen ist ja nicht bewusst, dass sie quasi profitieren von diesem System über die Massen. Also sowohl, weil sie viel Geld verdienen, aber auch, weil sie in der Lage sind, zu steuern. Ja, sie glauben vielleicht, sie sind smarter als die anderen. Das glaube ich schon, ja, dass sie das tun. Aber nur weil sie glauben, sie sind smarter, haben sie noch kein Bewusstsein dafür, dass sie hier einen Betrug eigentlich begehen. Das möchte ich nur damit sagen.
Mhm. Also du glaubst, die Politiker und so weiter haben eigentlich nicht so das Gefühl, dass sie das Geldsystem nutzen, um diesen Betrug zu begehen, oder wie meinst du
ja,
das?
Ja, die Politiker mal ganz sicher nicht. Mhm. Ganz sicher nicht. Also null, null Tau. Ja? Okay. Also das ist ihnen noch gar nicht vorzuwerfen. Die haben andere Sorgen. Ja? Mhm. Und die Notenbanker, bis zu einem gewissen Grad, ist es ihnen, glaube ich, schon bewusst. Bis zu einem gewissen Grad. Also so jemand wie Jens Weidmann, der ehemalige Bundesbankchef, der hat mal eine Rede gehalten, wo er dann Goethes Faust zitiert hat, wo es ja auch um das Papiergeld geht und so. Also die wissen das schon, zumindest zum Teil, gerade die Deutschen. Aber gleichzeitig steht dem gegenüber halt dieses System, dass sie dann sagt, nein, nein, alles gut. So. Und das ist dann das auch, was du meinst, ne? Wenn es alle anderen machen und alle so überzeugt sind, sozusagen, dass die Anreizsysteme so gesetzt sind, dann machst du halt auch mit.
Genau. Es ist halt auch im monetären Sinne halt interessant, darüber nachzudenken. Also wenn man sich anschaut, wie die Geldmenge ausgeweitet wird, darüber schreibt ja auch Lynn Alden in ihrem Buch Broken Money, dann wird die Geldmenge jedes Jahr um 6-8% ausgeweitet. Dieses Geld, was neu geschaffen wird, das kommt aber nicht unbedingt in der normalen Bevölkerung an, sondern äußert sich darin, dass zum Beispiel Luxusprodukte extrem an Wert gewinnen. Und wenn ich jetzt ein ETF kaufe oder sowas, kann ich froh sein, wenn der vielleicht 10% im Jahr macht. Jetzt muss ich aber von den 10% wieder 7% abziehen. Und da kommen wir halt dann auch zu
wegen der Geldmenge.
Genau, weil die Geldmenge quasi ausgeweitet wurde. Das heißt, eigentlich habe ich 3% nur gemacht. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass man auf Aktien und so weiter, in Deutschland zumindest, 25% Kapitalertragssteuer bezahlt.
Ja, und das muss man schon sagen, es ist auch in Österreich, sind jetzt bald Wahlen, da ist das zumindest ein winzig kleines Nebenthema. Ja, also und natürlich für die meisten Menschen, die dann jetzt wählen gehen und die sagen, ja, die Regierung muss die Steuern für Reiche erhöhen, die Regierung muss die Mietpreise regulieren und so. Ich weiß schon, dass die intellektuell das nicht behirnen können. Aber auf quasi, wenn du dein Geld zu Inflationsausgleich anlegst und dann darauf auch noch Steuern zahlen musst, das ist wirklich unfassbar. Also das kannst du auch politisch trotzdem nicht erklären. Du kannst dann irgendwie eine Haltefrist einbauen nach 10 Jahren und so, wenn man sagt, okay, langfristige Investitionen werden belohnt, dann kannst du aber politisch zu erklären, dass du die Steuern auf Kapital abschaffst, wünsche dir viel Spaß dabei, gute Unterhaltung.
Naja gut, in Deutschland ist es ja so, dass aktuell zumindest die Haltedauer für Bitcoin ein Jahr ist oder auch für andere Kryptowährungen und danach sind Gewinne steuerfrei. Das heißt, wenn man jetzt mal ganz rational denkt und weiß, dass Bitcoin eine viel größere Performance potenziell hat als normale ETFs und man zusätzlich keine 25% Kapitalertragssteuer drauf zahlen muss, dann ist es eigentlich logisch, dass man zumindest mal ein bisschen Bitcoin hat, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Und vor allem, ja, wie gesagt, also S&P oder DAX oder so, die performen 10%, 15% und dann wird aber die Geldmenge um 7% ausgeweitet. Das heißt, man muss es wieder reduzieren. Das heißt, egal was man macht, also es ist ja besser, als wenn man das Geld auf dem Konto lässt, aber egal was man macht, man kommt nicht so richtig weiter. Und da kommt halt Bitcoin ins Spiel, mit dem absoluten Limit von 21 Millionen, was nicht ausgeweitet werden kann, was dezentral ist, wo jetzt keiner hingehen kann und sagen kann, wir ändern jetzt den Code und bietet quasi die Hoffnung und ein alternatives Finanzsystem.
Ja, du hast natürlich vollkommen recht, dass man diesen Vergleich, ehrlich gesagt, habe ich jetzt auch so noch nicht angestellt, weil in Österreich wurde ja leider Gottes diese Haltefrist abgeschafft, was übrigens auch kompletter Schwachsinn ist. Also Bitcoin so wie Gold zu besteuern mit Haltefrist halte ich für vernünftig. Aber jetzt, solange es in Deutschland noch die Haltefrist gibt, hast du natürlich mit Bitcoin einen enormen Vorteil gegenüber allen anderen Anlageformen, die dann großartig beworben werden. Und ich meine, ich bin ja auch kein Gegner von Aktien oder so, aber dieses Argument ist zumindest logisch. Also das ist eindeutig, dass man da einen Vorteil hat bei den Gewinnen. Aber du hast gesagt, die Begrenztheit von Bitcoin als dieses Kernelement, und da bin ich auch bei dir. Glaubst du, dass du das alles, was dieses Betrugs-Rabbit-Hole, dass du da gestiegen bist, angefangen vom einzelnen Individuum bis zum großen Staatsbetrug und allem dazwischen, dass du das überhaupt gesehen hättest, wenn du Bitcoin nicht als Alternative gefunden hättest?
Das ist eine gute Frage. Also ich war schon ziemlich lange in so welchen, nenne es jetzt mal Verschwörungs-Rabbit-Holes.
Das fängt ja schon gut an.
konnte mich da aber ganz gut wieder rausziehen, indem ich mir einfach Bücher vorgenommen habe von, also ich habe damals irgendwie an The New World Order geglaubt und sowas. Ne? Mhm. Also David Rockefeller und Alan Greenspan, die tun sich zusammen in dunklen Räumen und beschließen, wie sie die Weltherrschaft an sich reißen und so. Dann habe ich mir aber diese Autobiografien von diesen Männern reingezogen und das war die beste Medizin, weil also dann zu denken, immer noch an so welche Sachen zu glauben, ist halt, wird dann langsam ein bisschen absurd. Da muss man dann auch mal ein bisschen rational rangehen. Von daher habe ich mich für so welche Sachen aber schon immer interessiert. Ich fand es schon immer unterhaltsam.
Ich auch übrigens. Also ich kenne ja, ich glaube, ich kenne fast alle, muss ich echt sagen. Also okay. Wusstest du, dass Paul McCartney tot ist? Wusstest du das?
Nee, wusste ich noch gar nicht.
Den haben sie ausgetauscht. Ein Jahr nach nach Gründung der Beatles. Das ist eine der frühesten, ältesten Verschwörungstheorien, die damals durchs Internet gegeistert sind, schon in den 90er Jahren. Also das war noch vor 9-11. Dann mit 9-11 ging's halt alles in eine andere Richtung. Aber ich fand, die Beatles finde ich immer so ein bisschen harmlos. So. Mhm. Ja.
Ja, also es gibt viele interessante Verschwörungstheorien. Es ist halt ganz, ganz schwierig, so ein bisschen dann zu sortieren, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, was ist wirklich echt extrem seltsam und quo bono, sagt man ja, ne? Yeah. Wer profitiert davon? Wenn man wirklich sagen kann, okay, von dem und dem Problem, was entstanden ist, profitieren manche Leute extrem, die das auch vorher schon angekündigt haben. Das ist ja häufig das Interessante. Es gibt ja eigentlich immer offene Ankündigungen, was man so plant und was man vorhat oder was passieren könnte. Und dann, ups, es ist passiert, jetzt können wir das und das machen, zum Beispiel Militär ausweiten oder Überwachungsstaat einrichten und so weiter. Ich würde es anders sagen. Also ich habe mich vorher schon für diese Dinge interessiert, aber für mich ist Bitcoin das erste Mal und deswegen setze ich mich hin als eigentlich Sänger und Musikproduzent und schreibe ein Buch drüber, weil mir das so wichtig vorkommt, das Thema, weil es das erste Mal eine Hoffnung ist, dass wir diese Probleme irgendwie unterbinden, dass diese Macht von diesen Menschen, die wir beschuldigen, irgendwelche Verschwörungen durchzuführen und unserer Gesellschaft im Grunde zu schaden und sich selbst Macht anzueignen, dass wir jetzt eine Waffe haben als allgemeine Bevölkerung, mit der wir uns gegen diese Übergriffe schützen und wehren können.
Wie genau funktioniert das in deinen Augen? Dass Bitcoin dabei hilft, quasi, weil ich glaube, also ich bin Elitenbildung, wie auch immer man das nennen möchte, wird es wahrscheinlich immer geben. Ja? Am Ende des Tages ist das auch eine Frage von, wer will es mehr? Ja? Aber wie kann uns Bitcoin da deiner Meinung nach schützen? Weil ich habe nämlich einen anderen Ansatz, aber ich frage dich trotzdem vorher.
Okay. Also im Endeffekt ist Geld, das ist ja immer die Frage, alle benutzen Geld, keiner weiß so richtig, was es eigentlich ist. Aus meiner Sicht ist Geld eigentlich Energie. Und dadurch, dass wir eine Fiat-Währung nutzen, also wie Euros und Dollars, kann der Staat sich da wie so aus so einem Reservoir mal schön Geldenergie abzapfen. Und das ist, wie gesagt, eine Gelegenheit, die genutzt wird. Und dadurch werden irgendwelche komischen Sachen finanziert und irgendwelche komischen Projekte finanziert. Und wem gilt deine Loyalität? Demjenigen, der dich bezahlt oder demjenigen, der dich nicht bezahlt? Natürlich bist du loyal und glaubst an das, was derjenige dir sagt, der dir das Geld gibt.
Um euch bei den Steuern das Leben zu erleichtern, gibt es Cointracking. Das ist das umfangreichste Krypto-Portfolio und Steuertool am Markt, erstellt von einem Team aus Deutschland. Ihr könnt erstmal anonym einen Account anlegen oder gleich die Full-Service-Route wählen und die Experten nehmen euch die Arbeit ab. Es gibt spezifische Länderreports für Deutschland oder Österreich und Import-Tools für alle großen und kleinen Broker und Wallets, zum Beispiel für unsere Partner Coinfinity und Bitbox. Cointracking ist das einzige Tool, wo man mit einem Gratis-Account schon einen Steuerreport erstellen kann. Und Cointracking hat auch eigene Angebote für Großkunden und Firmen. Schaut gleich mal rein, klickt den Link in der Beschreibung und holt euch 10% Rabatt und weitere 5%, wenn ihr mit Bitcoin bezahlt. Man soll es gar nicht glauben, aber es gibt Fondsmanager, die haben genau verstanden, was im Geldsystem falsch läuft. Ich spreche natürlich von Marc Walleck und Ronald Stöferle, den beiden Köpfen hinter dem Incrementum Gold Report, dem Incrementum Bitcoin Kompass. Die kombinieren ihren Fonds Gold und Bitcoin, Hard Money for the Win. Holt euch auf jeden Fall die Unterlagen. Wir machen dazu ja auch immer wieder Content rund um Bitcoin, rund um Gold, rund um Sound Money und die ganzen Makroentwicklungen, die uns derzeit um die Ohren fliegen. Schaut rein bei incrementum.li.
Ja, klar. So, und wenn wir jetzt Bitcoin haben und die meisten Menschen ihre Geldenergie nicht mehr im Fiat-Währungssystem speichern, sondern in Bitcoin, dann ist das Reservoir irgendwann leer, dann können die sich nichts mehr abzapfen. Damit drehen wir den Hahn zu für diese für diese Bestechungsgelder, sage ich jetzt mal. Du kannst hier bei mir in dem, was weiß ich, in diesem Institut hier arbeiten, aber dafür musst du an bestimmte Themen glauben, sonst bezahle ich dich nicht. Ja, wir haben hier eine gewisse Ideologie, die wir vertreten.
Ja, klar, da bin ich bei dir. Aber ich bin bei dir vollkommen, dass das quasi Staatsgeld führt dazu, dass diejenigen, die die Macht über die staatlichen Institutionen haben, dazu zähle ich auch die öffentlich-rechtlichen Medien und den ganzen Kladderadatsch, führt dazu, dass die ihre Ideologie immer stärker ausbreiten können, während das mit Bitcoin meiner Meinung nach stärker, also eingeschränkt wäre. Da bin ich vollkommen dabei. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das automatisch dazu führt, dass es solche Leute wie einen David Rockefeller nicht mehr gibt. Der hat auch im Goldstandard sein Ding aufgebaut und hat das trotzdem hinbekommen und hat halt jetzt, muss er halt mit den Verschwörungstheorien leben, also er ist eh schon tot, aber seine Nachfolger, ja, aber das glaube ich halt nicht. Das würde mir zu weit gehen. Genauso wie ich auch nicht glaube, wirklich glaube, dass Bitcoin automatisch alle Kriege beendet. Das halte ich für zu idealistisch verblasen vielleicht.
Also ich also es gibt ja dieses berühmte Zitat von Maurice, ja, wenn wir jetzt den Euro aufgeben, Bitcoin einführen, dann können wir uns Kriege nicht mehr leisten.
Maurice Höfgen, unser
Lieblings
Ökonom. Modern Monetary Theory Papst mit harter, wie soll ich sagen, also Maurice Höfgen fährt immer nur links auf der Autobahn.
Ja gut, ist ja auch okay, muss es ja auch geben.
Ja, muss es geben, ja. Du bestätigst ihn übrigens auch, aber zuerst mal, ich möchte jetzt dazu sagen.
Ich glaube, also, ich wollte damit nur sagen, ich glaube nicht, dass es allgemein keine Kriege mehr gibt, sondern ich glaube, dass man einfach Kriege nur dann finanzieren kann, wenn die Bevölkerung wirklich sagt, so ja, das macht Sinn und wir geben jetzt, jeder gibt jetzt meinetwegen ein bisschen was von seinen Bitcoin ab, um diese Kriege zu finanzieren, ja, weil wir uns wirklich schützen müssen vor irgendeiner Gefahr.
Ja, du bringst das wunderbare Beispiel, das stimmt, du bringst in dem Buch auch das tolle Beispiel von den britischen Staatsanleihen, den britischen Kriegsanleihen, ja, wo damals es zu einer fürchterlichen Manipulation kam, da hast du vollkommen recht, also ja, erzähl vielleicht die Story kurz.
Genau, im Ersten Weltkrieg, also die Story kenne ich von Saifedean Ammous, ne, hat er im Fiat-Standard geschrieben eigentlich. Und zwar gab es im Ersten Weltkrieg Kriegsanleihen, um halt gegen Deutschland in den Krieg zu ziehen. Und das Problem war aber, die wollte keiner kaufen. Also die lagen halt im Laden rum, es wurde ein Viertel verkauft, das war's. Dann ist die Bank of England einfach hingegangen und hat zwei ihrer Mitarbeiter Kredite gegeben, die dann diese Staatsanleihen damit gekauft haben. Das war ja damals noch im Goldstandard, eigentlich hätte das gar nicht passieren dürfen. Aber es ist ja, wie gesagt, alles Betrug außer Bitcoin, ja. Das fällt dann nicht so direkt auf. Und plötzlich hat dann die Financial Times geschrieben, ja, ein Wunder, die Kriegsanleihen waren komplett oversubscribed. Ja, also ja, es gab mehr Nachfrage, als wir überhaupt bedienen konnten. Und damit wurde der Bevölkerung auch suggeriert, ja, die Menschen wollen unbedingt diesen Krieg und wollen ihn unbedingt finanzieren. Und das ist natürlich eine meisterliche Manipulation, wie es Keynes beschrieben hat, der das kommentiert hat zu der Zeit damals. Natürlich nur intern und geheim. Ja, und die Bank of England wurde übrigens damals auch gegründet, ich weiß jetzt nicht, ich glaube 1700 oder so, um auch einen Krieg zu finanzieren. Also sie ist ihrer Historie quasi treu geblieben. Und das ist halt, ja, mit Bitcoin in der Form
weiß schwer.
Ich nicht, schwerer.
Eben nicht unmöglich.
Ist nicht unmöglich.
Das ist mein Punkt. Es stimmt, dass sozusagen die Institution des staatlichen Geldes und auch die Institution der Inflation generell ist eine Kriegsgeschichte. Und da gibt es das Buch von dem Norweger, dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe, Ansgar, das tut mir jetzt leid, das ist peinlich, aber ist egal, haue ich in die Shownotes, Fraudcoin, der hat also die Inflation über 1000 Jahre zurückverfolgt bis hin zu den Wikingern und stellt eben fest, dass quasi Geldverwässerung immer einhergeht mit Kriegsfinanzierung quasi. Ja. In der Annahme, dass man das quasi man gewinnt den Krieg ja sowieso, es zieht ja keiner in den Krieg mit der Annahme zu verlieren und dann geht das schon. Ja. Und was ich faszinierend finde, ist, weil ich es leider nicht, ich finde es jetzt nicht gleich, du hast die Inflation hier drin, das ist den größten Betrug überhaupt, ja. Und du schreibst da, ich hoffe, ich finde das jetzt, weil du ganz am Anfang, beziehst du dich auf das Zitat von Höfgen, wo er sagt, ja, ohne mit Bitcoin können wir uns den Krieg nicht mehr leisten. Und dann schreibst du eben bei der Inflation, dass staatlicher Betrug, ne, da kommt es jetzt, dass quasi der Staat so viel Geld drucken kann, wie er möchte, solange er die Inflation unter Kontrolle hält, quasi, oder? Im Fiat-Money-System. Und das heißt, das ist faszinierend, weil du in einem Satz Modern Monetary Theory beschrieben hast. Das ist genau Höfgen. Das ist im Grunde sein gesamtes Weltbild ist, naja, solange es klappt, können wir es machen. Und die Wahrheit ist, es stimmt in der Realität, in der wir heute leben. Weißt du? Und deswegen ist er auch so, dreht er so durch, weil er Bitcoin sieht, weil er weiß, okay, Bitcoin widerlegt das. Ja? Bitcoin ist quasi, sagt Lagarde ja auch, ja, if there is an escape, it will be used. Bitcoin ist quasi die Möglichkeit, das zu verlassen und sich dessen zu entziehen, während natürlich die Idee immer die ist, dass alle betroffen sind von der Inflation.
Also ich hatte ein Gespräch mit einem Freund, wo wir, also sehr guter Freund, an der er meinte, ganz ehrlich, 1 Million Euro ist heute immer noch viel Geld. Und das stimmt irgendwie, aber wenn man sich halt gewisse Luxusartikel anschaut, dann ist 1 Million Euro nicht mehr viel. So, das heißt, dieses Geld, was neu geschaffen wird, das landet halt nicht bei der allgemeinen Bevölkerung normalerweise, außer in der Corona-Zeit, wo alle Leute mit Geld vollgeschüttet wurden. Da ist dann auch die Inflation hochgegangen, weil die Leute das Geld dann auch wirklich ausgegeben haben.
Weil im Gegensatz zu QE ist es nicht hängen geblieben im Finanzsystem und hat nicht nur die Reichen reicher gemacht, genau. aber die Reichen oder die, also nach Cantillon-Effekt haben natürlich schon die, sage ich jetzt mal, die Reichen mehr bekommen, plus sie profitieren zusätzlich von der Inflation. Also, ja, das ist halt der Punkt. Solange du Assets hast, wirst du immer profitieren von Geldmengenausweitung. Und deswegen hat die ein, was sagt Michael Saylor, nicht? Ein Billionär hat ja kein Geld, der hat ja kein Geld im Sparbuch, ne? Der ist ja geleveraged gegen die Währung.
Klar, genau. Genau, das beschreibe ich auch im Buch, dass Immobilieninvestoren im Prinzip genau das Richtige machen. Sie nehmen einen Kredit auf, 100.000 Euro meinetwegen, und kaufen damit eine Immobilie von 100.000 Euro. Das beschreibt Alex Fischer in seinen zahlreichen Videos wunderbar. Und diese 100.000 Euro, die man als Schulden aufgenommen hat, die entwerten jedes Jahr durch die Inflation, während gleichzeitig die Immobilie durch die Inflation im Preis steigt.
Ja.
So, nicht im Wert, aber im Preis. Und weil halt mehr Geld im Umlauf ist. Und die Relation zwischen, also die Geldmenge wird ausgeweitet, die Schulden bleiben gleich und dadurch, dass die Geldmenge ausgeweitet wird, reduziert sich quasi die Schuldenlast automatisch. Und das ist halt mega klug von diesen Immobilieninvestoren. Die wundern sich dann auf einmal, oh, wow, ich bin auf einmal mega reich geworden. Wahrscheinlich verstehen sie schon, die meisten, also sie sind ja auch meistens sehr kluge Typen oder nee. Auch Frauen.
Nee? Nee. Verstehen es genauso wenig wie, es versteht eigentlich fast niemand. Durch Bitcoin ist es deswegen, weil du dieses Gegenbild hast, ja, ist quasi durch, also Bitcoin ist für mich die wichtigste Informationsmaßnahme über diese Inflationsgeschichte. Mhm. Als Bitcoin noch keine relevante Größe war, wurde das auch überhaupt nicht besprochen. Es ist ja auch jetzt, ich meine, die Inflation ist hoch, die Teuerung ist hoch, ja. Die Leute checken es bis heute nicht. Und zu glauben, dass es die Immobilieninvestoren checken, manche, natürlich möchte ich jetzt nicht sagen, dass es manche nicht checken, ja, aber die machen das nicht. Ich glaube, die allermeisten machen das eben nicht, weil sie wissen, dass Fiat doof ist, sondern die machen das quasi instinktiv, weil instinktiv merken sie, dass das smart ist, ja, und halten sich halt für gute Investoren. Die machen das ja toll, ne?
Ja.
Und sind halt dadurch auch es stimmt schon, dass Immobilien grundsätzlich diese Rolle spielen können, aber das Immobilien-Game, und das sieht man ja jetzt auch wieder bei der Zinsanhebung, ist natürlich ein totales Fiat-Game. Mhm. Und wenn du dich für spekulierst und dann steigen die Zinsen von der Notenbank, ja, dann ist dein Game over.
Mhm. Ja. Ja, also Bitcoin ist aber unterschiedlich zu Immobilien, weil es ist sehr schwierig, sich eine Immobilie zu kaufen. Das heißt, für den normalen, durchschnittlichen, arbeitenden Menschen war es bisher eigentlich fast unmöglich, sich irgendwelche harten Assets zu kaufen, also wie Immobilien oder auch Aktien. Okay, viele machen ETFs, ist auch ein interessantes Thema, was ich übrigens im Buch ein bisschen ausgeklammert habe. Können wir gleich nochmal drüber reden. Aber bei Bitcoin ist es halt so, du kannst deine Geldenergie sofort mit Bitcoin, ob du jetzt 5 Euro, 10 Euro oder 100.000 Euro Bitcoin kaufst, du kannst deine Geldenergie sofort auf den höchsten Diamantenstatus ausrichten, den es überhaupt gibt. Ja, ich stelle mir das vor wie so ein Messer. Geld ist im Endeffekt eine Art Technologie und du kannst entweder ein Messer haben, warum nehme ich jetzt Messer als Beispiel, keine Ahnung, was irgendwie aus Holz ist, ja, das ist dein Geld auf dem Girokonto, oder du kaufst dir ein Messer, das ist Bitcoin, was aus Diamant ist. Mit welchem Messer willst du ausgestattet sein? Also ich nehme lieber das Diamantenmesser, wenn ich die Wahl habe.
Valyrian Steel.
Okay.
Was ist das? Game of Thrones.
Ah, ja, genau.
Bitcoin ist sozusagen das Valyrian Steel unter den Messermetallen. Ja,
ja. Ja. Ja, ich habe letztens diesen Vortrag gesehen im Bitcoin Hotel von Professor Rieck, ne? Ich habe dein Video gesehen, deinen Kommentar dazu. Und da hat er halt gesagt, ja, Bitcoin ist halt nichts, Bitcoin ist nichts wert. Und es ist halt nur was wert, weil Leute irgendwie sagen, denken, ist es was wert. Und dann habe ich als ich damals ins Bitcoin Rabbit Hole reingefallen bin, mir die komplette Serie angeschaut mit Breedlove und Michael Saylor, wo sie halt drüber reden, what is money? Und da hat Michael Saylor was gesagt, was bis heute bei mir hängen geblieben ist. Und zwar, das ist jetzt ein bisschen philosophisch, sage ich mal, aber im Endeffekt ist Bitcoin wie ein Speer, der keine Gravitation kennt. Mhm. Ja? Das heißt, du wirfst den Speer und er fliegt und fliegt und fliegt. Weil Bitcoin ist ein in sich geschlossenes System. Mhm. Ja, das ist nicht wie Fiat-Geld, wo irgendwie die ganze Zeit die Energie rausgeht, sondern es ist ein geschlossenes System. Es gibt 21 Millionen und das war's. So, und das ist wie ein Speer, den man wirft, der keine Gravitation kennt. Und da frage ich mich, welchen Speer möchte ich lieber haben? Einen, der irgendwie nach 10 Metern auf den Boden fällt? Oder einen Speer, der keine Gravitation kennt? Und warum sollte das nichts wert sein? Warum sollte das nichts sein? Das natürlich ist es was wert und natürlich ist es toll. Das muss man nur erstmal erkennen und verstehen. Wir sind ja super früh. Bitcoin ist 15 Jahre alt. Ja, die meisten Leute haben überhaupt keine Ahnung. Leider.
Wenn Bitcoin wirklich zu einem internationalen Massenphänomen werden sollte, sind wir noch relativ früh, das stimmt. Ich wehre mich nur gegen dieses super früh, weil es muss schon, damit Bitcoin jetzt auf eine sechsstellige Summe oder irgendwann sogar auf eine siebenstellige Summe steigt, muss schon unfassbar viel Geld in den Markt fließen. Also wirklich unfassbar viel Geld. Da muss schon eine Adoption stattfinden, also ich glaube, dass wir uns das ein bisschen zu leicht vorstellen manchmal, aber gut. Zurück zu
Du bist nicht bullish genug, Nico.
Ich bin, von mir stammt ja das Zitat, wer mehr als 0,1 Bitcoin besitzt, ist nicht bullish genug. Also ich bin schon sehr bullish, aber ich bin bullish vor allem darauf. Nein,
du bist rational, das ist ja auch sinnvoll. Also man muss es ja auch nicht übertreiben, auf jeden Fall. Also
ich hinterfrage halt so diese Phrasen, genauso wie das mit dem Make War Unaffordable, hinterfrage ich auch die Phrase, ob wir super früh sind. Ich glaube, dass man Bitcoin hält sich bisher sehr gut ich sage immer auch, dass ich jetzt hier bin, als ursprünglicher Normie-Finanzjournalist, der natürlich schon ein Bewusstsein hat für Austrian Economics, für hartes Geld, für Inflation. Ich habe das alles schon vor, bevor ich Bitcoin für mich entdeckt habe, verstanden. Aber Bitcoin ist ich vergleiche es immer mit Menschenjahren. Es ist jetzt 15 Jahre alt, es ist jetzt ein Teenager, kommt in den Stimmbruch, hat sich jetzt ein Deo gekauft und interessiert sich langsam für das andere Geschlecht. Ja? Weißt du, was ich meine? Ja? Mhm. Aber zurück zu dem, was du vorher mit den Immobilien gesagt hast, das finde ich sehr wichtig. Nicht nur, dass mit Bitcoin jeder Mann, jede Frau Zugriff hat auf dieses harte System. Mhm. Ja? Nicht nur, dass das ultrademokratisch ist im Vergleich zu dem, was vorher war, es löst auch das Problem, dass du anderweitig durch eine Spekulation lösen müsstest und durch eine Art Mini-Hedgefonds-Business, das du nebenbei betreibst. Ja? Ja. Ich investiere mein Geld, ich bin bla bla. Die meisten Menschen kaufen sich dann was Anlegerwohnungen und so. Ja? Mhm. Löst dieses Problem. Und das finde ich toll, weil wir natürlich als Menschen, die ja andere Dinge machen, du produzierst Musik, ich produziere Content, wir sollten uns ja gar nicht damit beschäftigen müssen, wie wir unser Geld veranlagen. Das ist ja nicht, that's not the point. Also das ist nur, wir werden dazu gezwungen, innerhalb dieses, und dann setze ich noch eins drauf, je verrückter die Fiat-Inflation, desto höher auch die Betrugsrate im Alltag. Deswegen finde ich den Titel so geil von deinem Buch, weil es geht nämlich nicht nur um diesen Gesamtbetrug mit Inflation, es geht auch darum, dass du heutzutage hinter jeder Ecke lauert irgendeiner. Und während wir hier sitzen, habe ich schon wieder 3 neue Scam-Nachrichten bekommen und von den Spam-E-Mails rede ich noch gar nicht. Ja? Und wahrscheinlich bekommt meine arme Mutter irgendwann eine SMS, Mama, das ist meine neue Nummer, speichere sie ab. Ja? Und dann kann sie, weißt du, was ich meine? Also es ist ja unglaublich, was sich da abspielt. Und das sehe ich auch als einen der Effekte von Fiat Money.
Richtig. Warum, wenn wir den ganzen Tag, also hast du schon mal erlebt, dass der Nahverkehr günstiger geworden ist? Es wird immer nur alles teurer. Und meine These ist ja in dem Buch, wenn unser ganzes System auf einem Finanzsystem basiert, was inhärent betrügerisch ist, weil das kriegt ja keiner so richtig mit, wie das neue Geld geschaffen wird und wer das dann bekommt und wo das dann alles hinfließt. Aber wir erleben die Konsequenzen davon. Wenn unser ganzes System darauf basiert, wen wundert es, dass es dann so viel Betrug insgesamt gibt? Und das ist halt die Frage, ob wenn wir halt ein ehrliches Geld haben, ob das dann vielleicht ein bisschen besser wird.
Ich glaube schon. Und es wird auch, was auch besser wird, ist halt diese, um auch zu den Verschwörungstheorien zurückzukommen. Das ist natürlich auch Betrug. Insofern, dass das niemand es weiß. Mhm. Es weiß niemand. Wir können darüber endlos diskutieren. Du kannst Millionen von Blogs lesen und Telegram-Gruppen beitreten. Ja? Du wirst nie eine. Wir wissen bis heute nicht, wer Kennedy ermordet hat. Weißt du, es gibt eine offizielle Story oder keiner glaubt sie so. Ja? Und es gibt Millionen von verschiedenen Varianten. Das ist sozusagen eine der Urgeschichten. Ja? Und das ist eben das Geile an Bitcoin. Bitcoin kannst du wissen. Ich kann sofort. Bitcoin kannst du zählen. Bitcoin kannst du erfahren, nutzen, nachprüfen, alles.
Richtig.
Und all diese Dinge hast du sonst nirgends eigentlich.
Genau, und mal abgesehen von den Verschwörungstheorien, was wir heute ja sehen, ist die Technologie von der künstlichen Intelligenz, wo man auf einmal relativ realistische Videos produzieren kann von meinetwegen Donald Trump, wie er irgendwas Schlimmes sagt. Woher wollen wir denn jetzt wissen, ob das jetzt echt ist oder nicht? Das wird ja immer realistischer. Und meine These ist halt, dass man eventuell in Zukunft, wenn jetzt Donald Trump eine Wahlbotschaft rausgibt oder Kamala Harris, ja, mir egal, ich will jetzt nicht politisch werden, dass sie das dann mit einer Transaktion auf der Bitcoin-Blockchain in Kombination machen, wo man dann verifizieren kann, ob das wirklich deren Message ist oder nicht. Weil alles ist im Prinzip manipulierbar, außer Bitcoin. Weil Bitcoin ist dezentral. Und das ist die Magie dahinter.
Ja,
und da, deswegen bietet Bitcoin eine Plattform der Wahrheit im Prinzip. Oder ja, weil die Welt wird immer, also mal abgesehen von den Verschwörungstheorien, die Welt wird immer unübersichtlicher und immer, ja, es wird immer schwieriger zu navigieren. Und Bitcoin bietet da so einen Anker. Und es ist ja im Endeffekt nur ein Softwareprotokoll, worauf man alles Mögliche aufbauen kann. Und ich glaube, in dem Kontext schon, dass wir noch früh sind. Ja, mal abgesehen von der Monetarisierung von Bitcoin. Aber es ist eine Software, die dezentral funktioniert. Und da kann man theoretisch alles Mögliche drauf aufbauen. Zum Beispiel zensurfreies Social Media.
Was du meinst, Noster.
Zum Beispiel, genau. Mhm. Ja, das sind ja alles nur Anfänge. Also ich glaube, da wird sich noch einiges entwickeln. Gerade je schlimmer die Versuche sind, irgendwelche Zensuren durchzuführen. Das ist ja auch ein aktuelles Thema. Hätte ich auch nicht gedacht, dass Free Speech irgendwie in der modernen Welt nochmal zur Debatte steht, so wie es aktuell ist. Wo man jetzt sagt, so ja, das ist jetzt Misinformation, das ist Disinformation.
Fake News und so. Die EU macht ein eigenes Ministerium, das dann entscheidet, was. Deswegen finde ich jetzt so die Vorstellung, dass jetzt eine Regierung eine Bitcoin-Transaktion nutzt, um ihren eigenen Bullshit zu signieren, finde ich jetzt gar nicht so aufregend, weil das heißt, okay, nur weil es von offizieller Stelle kommt, heißt das noch lange nicht, dass es wahr ist. Weißt du?
Nee, das stimmt. Nee, das nicht. Aber es ist halt keine Fälschung.
Ja, okay.
Ja,
ja klar. Aber
es ist dann natürlich trotzdem meistens gelogen, vor allem wenn es von Seiten Politikern kommt, ist logisch.
Ich finde halt Donald Trump ist halt ein wunderbares Beispiel. Der hat ja auch, genauso wie seine politischen Gegner, nur also die sogenannten Liberals, Demokraten, wie auch immer du sie nennen willst, haben ja den Boden der Realität auch schon lange verlassen. Und einer der Gründe, warum sie Donald Trump so hassen, ist, weil er das einfach weil er nicht versucht, quasi mit Fakten wirklich dagegen anzukämpfen, sondern einfach irgendwas sagt. Hm. Und darauf sind sie nicht vorbereitet. Deswegen ist so ein Fake-Video von Donald Trump ist auch vollkommen pointless, weil Donald Trump ist schon auf deinem Level, wenn jemand ein Fake-Video von ihm rausschickt, ja, und das kommt gut an, sagt er, ja, klar, habe ich das gesagt. Ja. Weißt du? Weil dem ist das schon egal. Mhm. Weil er nämlich die mit ihren eigenen Waffen schlägt und sie dadurch quasi die Nomenklatur, oder wie du es auch immer nennen willst, die Herrschaft über den Narrativ verliert. Und das ist das, was sie so fuchsteufels wild bei Donald Trump macht. Inhaltlich, der versucht es ja auch nicht mit der Wahrheit. Ich weiß nicht, womit das versucht. Das ist halt irgendwas. Ja?
Ja.
Und in Amerika ist es noch viel, das ist schon seit Jahren viel schlimmer. Fox News und CNN und so weiter, das ist ja auf einem Niveau, da verglichen damit ist es bei uns noch immer hochintellektuell. Mhm. Das muss man schon sagen.
Mhm. Weiß ich nicht.
Bist du nicht? Glaubst du nicht?
Also ich habe mir irgendwann mal das angetan, dass ich mir komplette Hearings angehört habe in den USA. Mhm. Ich glaube, ich habe angefangen mit dem Robert Mueller Hearing über Donald Trumps, was war das? Ach so, Zusammenarbeit. Er sollte ja angeblich mit Russia irgendwie zusammengearbeitet haben, um die Wahlen 2016 zu gewinnen. Darum ging es ja. Und ich habe mir das halt angeschaut und im Endeffekt kam dabei raus, dass nichts rauskam. Und die ganzen Leute, die halt da in den Knast geschickt wurden, die wurden aufgrund von anderen Sachen in den Knast geschickt. Das hatte aber nichts mit Russland zu tun. Und Wenn ich mir aber dann die Berichterstattung hier angeschaut habe, dann kamen halt komplett andere Sachen dabei raus. Also, dass er auf jeden Fall mit Russland zusammengearbeitet hat und so weiter. Und da ist mir halt erstmal so richtig aufgefallen, dass halt der Man in the Middle die Informationen, die halt auch vom Original kommen, ganz anders verarbeitet und mir ganz anders präsentiert. Und Menschen, die jetzt den ganzen Tag nur hier die Nachrichten sich anschauen, die haben eine ganz andere Meinung, als wenn sie sich die originale Quelle anschauen, was die meisten ja nicht können. Menschen können sich nicht 3 Stunden am Tag hinsetzen und sich diese bekloppten Hearings da anschauen, gerade nicht, weil sie auf Englisch sind. Das ist für viele ja auch sehr anstrengend. Ich konnte mir das leisten. Und aber wenn du dann halt mit Menschen redest, die dann immer nur Informationen bekommen, die von wem anders verdaut wurden und dir dann präsentiert wurden. Die ZDF sagt ja auch immer, zur Einordnung, Donald Trump ist total rassistisch und so weiter, damit die Leute ja auch wissen, was sie zu denken haben und so. Und die meisten haben ja nicht die Muße und nicht die Zeit, sich wirklich mal ein eigenes Bild zu machen, leider. Und deswegen halte ich die Medien hier also nicht unbedingt für, vor allem in Deutschland, okay, Deutschland also, ist vielleicht doch noch ein bisschen anders als Österreich, aber nicht besonders.
Ich komme ja selber aus den Medien, deswegen finde ich das natürlich, mir fehlt diese Außensicht, also diese Überraschung darüber, dass da noch ein Mann in der Mitte sitzt, der da seinen eigenen Spin drauf gibt. Ja? Also natürlich, ich komme ja aus der Wirtschaft und bei der Wirtschaft ist es dann immer so, die Ökonomen sind sich einig. Mhm. Alle Ökonomen sagen, die Mehrheit der Ökonomen, das ist Bullshit halt, ja. Das ist die Meinung des Redakteurs. Ja?
Der Experte.
Und bei der Wirtschaft ist es halt noch. Das Schöne bei der Wirtschaft ist, du kannst relativ klare, teilweise sogar, sag ich mal, radikale Gegenpositionen einnehmen und es ist trotzdem noch okay, weil die Masse auch innerhalb der Redaktion das gar nicht checkt. Ja? Mhm. In der Politik wird es dann schon unangenehm, natürlich, da kommt dann auch die Parteipolitik hinein. Und ja, ich habe jetzt darüber nachgedacht, es ist nicht ganz fair, du hast recht. Ich meine, natürlich ist das Niveau von Fox News nicht sehr hoch, aber du hast in Amerika viel mehr Originalquellen Zugang, du hast eine höhere Transparenz, du hast besser funktionierende Institutionen. Du kannst dann zum Beispiel hergehen bei solchen Hearings, wenn du möchtest, und kannst auch quasi mit dem AI-Modell deines Vertrauens, die vielleicht zusammenfassen lassen, vielleicht ist das auch die Zukunft. Klar, die haben auch wieder Bias, aber vielleicht, wenn ich den Bias kenne, wer seine Informationen von ARD und ZDF bezieht, dem kann ich auch grundsätzlich gar nicht mehr helfen. Also was die deutschen Öffentlich-Rechtlichen betrifft, ich weiß, da möchte ich eigentlich nichts dazu sagen.
Ja.
Also in Österreich geht es noch einigermaßen, wobei das ist auch wieder so, das ist natürlich auch ultrapolitisch, aber da hast du ein bisschen mehr Gefühl dafür, wo jetzt die Politik dahinter steckt. Das ist vielleicht auch, vielleicht hat das auch was mit dieser absolut katastrophalen Idee einer Haushaltsabgabe zu tun, die sie bei uns jetzt auch eingeführt haben, wo du dann gezwungen wirst, das auch noch zu finanzieren, ohne Wahlmöglichkeit. In Österreich hattest du bis vor kurzem noch eine Wahlmöglichkeit. Ich finde das furchtbar, dass das jetzt gemacht wurde. Das ist auch ein totales Armutszeugnis des Öffentlich-Rechtlichen. Ja, was habe ich gelesen? Ich glaube, ARD und ZDF betreiben oder haben bis zu einem gewissen Zeitpunkt 800 Social Media Kanäle betrieben. Ich meine, wozu brauche ich das? Ja, das ist absurd.
Ja, die müssen halt jedes Jahr mehr Geld ausgeben, damit sie auch dann, wie vorhin mit dem Nahverkehr, der wird immer teurer. Ja, GEZ wird auch immer teurer.
Nahverkehr ist ein schlechtes Beispiel, weil das ist die eine Sache, wo die Politik versucht, das runterzudrücken.
Okay.
Weißt du, das ist, aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
Ja, also dieses entweder du bezahlst und oder du gehst in den Knast, ist halt, erinnert mich ehrlich gesagt ein bisschen an Mafia, muss ich zugeben.
Ja.
Und vor allem, wenn man dann noch nicht mal wirklich einen Zugriff darauf hat, was dort passiert. Also dass man quasi politisch gesagt bekommt, was man zu denken hat, was jetzt aktuell sozusagen Konsens ist. Und wenn man jetzt eine andere Meinung hat, dann ist man eigentlich quasi ein böser Mensch. Das ist halt irgendwie dann in dem Kontext, dass man dazu gezwungen wird, das zu bezahlen, eigentlich widerspricht das der Menschenwürde fast, muss ich sagen. Also du bezahlst quasi dafür, dass du runtergemacht wirst und dass du nicht repräsentiert wirst. Und das ist ja eigentlich nicht der Sinn davon. Der Sinn ist ja, dass du als Bürger, dass die Bürger das bezahlen, damit die eine neutrale Berichterstattung, Informationen an die Bevölkerung weitergeben können. Und das passiert ja nicht mehr, sondern es ist halt alles komplett politisiert und komplett in eine Richtung. So, ne?
Was es in Österreich auch nicht gibt beim Öffentlich-Rechtlichen, sind diese ultra-cringe-Kommentare.
Oh, ja.
wo dann die Redakteure ihre Meinung auch noch in die Kamera sagen, ja, als wären sie so Cringe-Boomer-YouTuber, ja. Das haben wir nicht. Aber natürlich, ja, es wird immer noch Leute geben, die das erreicht und die sich dort quasi ihre und du hast eine Situation, in der du aus diesen, sage ich mal, Leitmedien erfährst, was darfst du, was sollst du sagen, denken. Mhm. Und du kannst dich schon dagegen wehren.
Ja.
Ja? Aber du gehst ein gewisses Risiko ein. Ja. Es geht aber auch in die andere Richtung, das muss man fairerweise auch sagen. Weil ich habe schon festgestellt, dass es inzwischen die Leute das Vertrauen in diese Medien so stark verloren haben, ja, dass die Political Correctness sich dann auch komplett drehen kann. Mhm. Und wenn du dann irgendwo am Land auf einem Stammtisch sitzt und quasi die Meinung von dem, was der ARD-Typ dir gerade gesagt hat, vertrittst, dann wirst du dafür verbal geprügelt, weil da glaubt man schon an das genaue Gegenteil. Mhm. Und das ist auch nicht viel besser oder ist eigentlich überhaupt nicht besser, weil dann das sind auch die Generation unserer Eltern vor allem, ja, die es gewohnt sind, quasi von oben die Information zu bekommen, ja. Die landen dann in irgendwelchen Telegram-Gruppen und dann sind wir wieder bei den Verschwörungstheorien. Mhm. Ja? Hast du nicht gesehen? Also, stecken die Illuminati dahinter? oder Klaus Schwab?
Also man kann ja aktuell stark beobachten, davon bist du ja auch ein Teil, dass es so eine Divergenz gibt zwischen den traditionellen Medien und alternativen Medien, ja, wo man irgendwie, das Meinungsspektrum ist einfach viel, viel größer in den alternativen Medien und Menschen, die sich halt von ARD und ZDF einfach nicht mehr vertreten fühlen, die informieren sich dann halt woanders und da läuft man natürlich Gefahr, dass man dann in bescheuerten Kanälen landet, da muss man auch wirklich auf sich selber aufpassen, ja, das ist wichtig und nachdenken und rational bleiben und sich immer überlegen, okay, was wollen wir jetzt verkaufen, ja, so, da muss man immer ein bisschen schwierig. Vorsicht, das ist sehr schwierig, weil Politik ist ja ein sehr emotionales Thema.
Und da kommen dann, und das möchte ich damit sagen, erstens mal, alleine schon die Einteilung, ich weiß, was du meinst, aber ich mag diese Einteilung in Mainstream-Medien und sogenannte alternative Medien schon mal gar nicht. Okay. Ja? Weil du bist schon wieder in einer Schublade. Ja? Also du musst eine Medienkompetenz entwickeln und musst für dich selbst, und das ist einfach eine Frage der Erfahrung und der Zeit. Und entweder du landest dann bei einem vernünftigen Kanal, so wie diesem hier, oder du bist, und ich war ja auch schon, wirklich, ich kenne alles. Ja, und ich verstehe das auch, aber das Problem ist, du hast dann auch ganz viele Rattenfänger, die entweder dich politisch beeinflussen wollen, auch in einem anderen Sinne, oder die irgendwas verkaufen wollen. Da sind wir wieder bei alles Betrug außer Bitcoin. Ja? Hm. Dass sie irgendwie, aber ich habe hier Fiat Money. Wie viele Typen versprechen dir, dass du mit ihrem Kurs, ihrem Buch, ihrem Ding, ihrem Scheme reich wirst? Ja? Hm. Ja. Das ist genau das.
Ja, aber es ist trotzdem zu beobachten, dass gerade diese, sorry, wenn ich den Namen jetzt nochmal nutze, aber die Mainstream-Medien einfach also selbst in Amerika, ob jetzt CNN oder Fox News, okay, bei Fox News kann man noch mal ein bisschen, die sind ja ein bisschen anders im Meinungsspektrum, also weil sie einfach die andere Seite vertreten wollen, dass da halt irgendwie schon es in eine sehr, sehr liberale Richtung gegangen ist oder...
Im amerikanischen Sinne, ja.
Okay, was hast du da eine Meinung zu, also warum das so passiert ist?
Ja, also ich, also erstens mal nochmal, für Amerika ist es wirklich schwierig, weil du hast zwar in Amerika einen liberal, sag ich mal, Hive Mind an den Küsten, dort, wo das Fiat Money hinfließt, in Amerika fließt quasi nach außen an die Ränder, aber die Masse der Menschen, deswegen hat ja Trump auch so viel Erfolg gehabt, zusammen mit der Silent Majority und so weiter, im Flyover Country, die sind ja teilweise ultra rechts und ultra konservativ auf eine Art und Weise, wie sie bei uns nicht vorkommen würde. Also das ist da ist auch viel mehr, dass das Spektrum sozusagen dessen, was gesagt wird und gesagt werden kann, ist ja auch unfassbar viel größer als bei uns. Mhm. Das heißt, ich möchte über Amerika nicht urteilen, warum das bei uns so ist. Naja, gibt es viele Gründe. Fiat Money und sozusagen die Ausweitung des Staates an sich ist wahrscheinlich der wichtigste. Und da sind wir wieder bei hartem Geld und bei Maurice Höfgen. Ja? Mhm. Und warum Bitcoin? Die Leute fragen sich, warum interessiert sich der Finanzminister nicht für Bitcoin? Blabla. Naja, das bringt ihm nichts so. In Deutschland gibt es immer noch diese Erinnerung an die D-Mark. Daher kommt einer der Gründe, glaube ich, warum Bitcoin dort so gut ankommt. Mhm. Und es gibt natürlich auch die Erinnerung an wie soll ich sagen, extrem schlechte Erfahrungen mit der Obrigkeit in den letzten 100 Jahren. Mhm. Verschiedenster Varianten, ja, werden wir jetzt nichts nennen. aber ich glaube, wir wissen, was gemeint ist, bis hin in die 2020er Jahre. Mhm. Reden wir über Coinfinity, meiner Meinung nach die erste Adresse, wenn es um Bitcoin-Anliegen geht. Sparplan, ganz klar, Lightning-Integration ist schon da. Es gibt eine eigene Wallet in der App inzwischen und eine absolute Top-Betreuung, sowohl für Privat- als auch für Firmenkunden. Die Gebühren sind günstig, Spreads gibt es gar keine und die maximale Sicherheit, die wird gewährleistet durch die Registrierung als Bitcoin-Broker bei der österreichischen Finanzmarktaufsicht. Höchste Sicherheitsstandards sind da Voraussetzung. Wie gesagt, die Gebühren sind transparent und um sie nochmal günstiger zu machen, nutzt ihr am besten den Code WasBitcoinBringt in einem Wort. Dann spart ihr euch 21% auf die Gebühren in den ersten 6 Monaten und habt das gute Gefühl, bei Coinfinity eure Sites zu stacken. Eine verrückte Statistik besagt, dass nur 5% aller Krypto-User eine Hardware-Wallet besitzen. Naja, die Bitbox O2, die kann euch da helfen. Die Bitbox O2 in der Bitcoin-Only Edition, minimalistische USB-C Hardware-Wallet, Open Source aus der Schweiz. Ich nutze sie gerne, ich nutze sie jeden Tag. Die Software ist super sleek, intuitiv, für jeden wunderbar verständlich, natürlich auch auf Deutsch. Schaut rein bei bitbox.swiss und nutzt den Code WasBitcoinBringt für 5%. Das heißt, da gibt es schon ein Bewusstsein für das Problem, aber gleichzeitig, dieser Dampfer, dieser politische Dampfer, der sich das nennt man linksliberal, oder diesen linksliberalen Mainstream verpflichtet fühlt, der fährt weiter und der wird, glaube ich, so lange weiterfahren, bis er irgendwann gegen den Eisberg kracht, untergeht und es wird aber niemand zugeben. Also das ist so, der Zug hat auch keine Bremsen, denen ist auch alles egal, die machen da einfach weiter und das hängt meiner Meinung nach schon stark mit einer extrem etatistischen, staatszentristischen Ideologie zusammen, ja, die immer gefährlich ist, egal ob sie von links oder von rechts kommt, aber diesmal kommt sie halt mal wieder von links, ja. Das Problem ist nur, dass die Alternative nicht eine etatistische von rechts sein kann. Das ist genau dasselbe Scheiß in weißt du übrigens, woher das von dem ernsten Dings, weißt du, woher der Ausdruck dasselbe in grün kommt? Das habe ich letztens auf einer Doku gelernt, ich glaube eher aus dem. Auch die Mainstream-Medien, auch die öffentlich-rechtlich machen natürlich viele gute Sachen. Sachen. Das ist auch so, das muss man auch differenzieren können. Ja. Das ist auch falsch zu sagen. Ja? So wie auch selbst die jetzigen Regierungen noch gute Sachen tun. Mhm. Ja? Also das ist ganz wichtig. Aber Opel. Hm. Opel hat noch vor der Zwischenkriegszeit, noch vor VW hat Opel einen Volkswagen gebaut, ein Volksauto gebaut und das war eine 1:1 Kopie von einem Citroën.
Ach so, okay.
Und Opel hat immer, und das war kurz nach dem Ersten Weltkrieg, und dann hat Citroën sie verklagt vor einem deutschen Gericht, und das deutsche Gericht hat gesagt, naja, das waren die Franzosen. Ja. Das deutsche Gericht hat damals gesagt, nein, es war eine 1:1 Kopie, man hat dann auch später den Citroën gefunden, von dem sie es kopiert hatten, aber der Citroën war gelb, der Opel war grün.
Ah, ja.
Und das deutsche Gericht hat gesagt, naja, es kann ja keine Kopie sein, der ist ja grün.
Ja.
Und daher kommt der Ausdruck, ja, das ist doch dasselbe in grün.
Wusste ich nicht, okay, das ist witzig.
Ja, also zurück zur Politik. Es geht halt, das ist halt jetzt sozusagen, und dann in Deutschland, ich sage immer, die Deutschen machen immer alles sehr gründlich und jetzt machen sie halt sehr gründlich das. Ja.
Also ich hab da eine These und das ist vielleicht interessant für dich, weil du kennst ja sogar den Larry Fink, du hast ihn ja mal interviewt. Ne?
Mhm. Wir haben jetzt schon länger nicht mehr telefoniert, aber
Ja. Jedenfalls, BlackRock ist halt einer der größten Vermögensverwalter der Welt. Und es gibt ja, also die haben auch ETFs und dann gibt es noch andere Firmen, die haben auch ETFs. Und die ganze Bevölkerung muss ja ihr Geld irgendwie schützen. Das heißt, man ist quasi dazu gezwungen, diese ETFs zu kaufen.
Ja.
So. Aber man kauft die ETFs, hat dann die Anteile, aber die Stimmrechte für die Firmen, die liegen dann bei den ETF-Betreibern. Und davon gibt es halt irgendwie drei große, ich glaube Vanguard, State Street und BlackRock.
Ja. Yeah.
Und alle diese drei Betreiber und Chefs und so weiter, die kommen dann auch regelmäßig einmal im Jahr nach Davos zum World Economic Forum und besprechen dort Sachen, ja, wie die Welt sich in Zukunft verbessern muss, verändern muss, deren Meinung nach. Und ich glaube, dass daher, das ist meine These, meine gewagte These, dass sich daher eventuell eine gewisse Marktmacht halt ergeben hat durch diese ETFs, um Einfluss zu nehmen auf die Gesellschaft und halt, ja, diese Klimawandelagenda umzusetzen und so weiter. Und dadurch, dass sie halt so eine enorme Marktmacht haben und sich alle quasi einig sind und Einfluss nehmen, was sie auch offen zugeben, weil sie auch die Welt verbessern wollen, ja, ist ja noch nicht mal jetzt der Ansatz, dass sie irgendwie böse Intentionen haben oder sonst was. Aber ich glaube, dass daher dieser ultimative Druck kommt von der linksliberalen Ebene. Also das ist meine These. Was sagst du dazu?
Das ist sehr, da muss ich jetzt sehr viel entpacken erstmal. Also ich tue mir, fangen wir so an, ich habe das glaube ich schon mal ein paar Mal gesagt, ich tue mir mit dieser ganzen World Economic Forum, da treffen sich dann alle und teilen sich die Welt auf, das ist mir wirklich zu billig. Mhm. Also die wie gesagt, zu meiner Zeit waren es noch die Bilderberger und vorher waren es die Illuminati und dann noch die Trilateral Commission und so weiter, ja. Mhm. Also wenn jetzt ein Larry Fink und die anderen, State Street und Vanguard unbedingt sich zusammensetzen müssen, um irgendwie die Welt aufzuteilen, müssen sie dafür nicht extra nach Davos fliegen. Das ist halt ein stimmt schon, natürlich werden dort gewisse Dinge abgestimmt und was auch immer, aber es ist halt eine Konferenz und der Herr Schwab hat halt eine geniale Idee gehabt, richtig viel Kohle für sich selbst zu machen und vielleicht auch ein bisschen Einfluss zu gewinnen, ja. Aber am Ende des Tages, ich mag das ist mir zu simpel. Natürlich gibt es gewisse Absprachen und gewisse Interessen, Dinge, die Dings, aber wo ich bei dir bin, ist, dass sozusagen Sachen wie ESG, ja, das ist eine Form der staatlichen Kontrolle über die Wirtschaft. Darum geht es eigentlich. Es ist quasi die Einführung von Kontrolle durch die Hintertür. Wir haben zwar offiziell einen freien Marktkapitalismus, aber einerseits verwenden wir staatliches Geld und dann gibt es noch 100 Millionen staatliche Regeln und das geht so weit, dass dann die EZB sagt, wir kaufen Unternehmensanleihen, was sie nicht sollten, aber wir kaufen jetzt, haben wir auch angefangen, wir kaufen jetzt nur Unternehmensanleihen von Unternehmen, die uns gut zu Gesicht stehen, die uns gut riechen, in dem Fall halt grüne Geldpolitik. Ja? Mhm. Das halte ich für kompletten Wahnsinn. Mhm. Also das ist eigentlich ein Grund, quasi dieser Institution das Vertrauen vollkommen zu entziehen. Mhm. Aber wir sind halt schon so weit gekommen mit diesem politischen Geld, das, was Boris Höfgen so geil findet. Mhm. Ja. Und das ist eigentlich der Kern des Ganzen. Und deswegen finde ich ja Bitcoin so gut und du wahrscheinlich instinktiv auch. Und wir kommen wahrscheinlich zum selben Schluss. Du kannst all diese Dinge nur umsetzen mit politischem Geld.
Und ja, genau. Und da komme ich jetzt halt zu dem Thema ETF, wo du quasi politischen Einfluss an diese Person abgibst, den ich nicht unterstelle, dass sie schlechte Intentionen haben. Im Gegenteil, ich glaube, die haben sogar gute Intentionen. Deswegen ist jetzt keine Verschwörungstheorie oder so. Aber wenn du in Bitcoin sparst, dann gibt es niemanden, der dadurch politische Macht gewinnt.
Yeah.
Und das finde ich, ist eigentlich ja, total episch, was Bitcoin
macht. Das ist episch und du nimmst ja schon raus das ganze Kapital aus den ETFs und aus den Aktien und nimmst damit auch diesen riesigen Corporations ihre Macht. Ja? Und das ist eigentlich, weil wir jetzt immer so auf das Linke hinhauen, das ist eigentlich eine urlinke Idee.
Eigentlich schon, genau.
Ja? Dann nämlich links noch vor dem das Problem ist, dass das, was wir heute als linksliberale Ideologie beschreiben, ja aufgesetzt ist auf dieses staatliche Geldsystem. Mhm. Ja? Die Macht von den Unternehmen zu nehmen und den Einzelpersonen, den Arbeitnehmern zu geben, den Arbeiter zu geben, indem sie auf demselben Level sparen können wie ein Warren Buffett und ein Larry Fink, das ist ultralinks.
Ultralinks, ja? Eigentlich
das
schon.
Ultralinks, weil du den Menschen wieder aber... Und das ist der Grund, warum es wiederum die linke Nomenklatura nicht möchte. Ich brauche die nicht. Ich brauche die Leute nicht, die behaupten, sie würden an meiner Stadt für meine Rechte kämpfen. Ich kann selbst für meine Rechte kämpfen.
Also guck mal, Kommunismus ist ja so, dass quasi alle das Gleiche kriegen sollen. Aber das Problem ist halt, wie gestaltest du das System? Und da hast du halt einzelne Personen, die dann die Ressourcen und so weiter einteilen müssen.
Ja.
Und das ist vergleichbar mit, dass jemand jeden Tag 1000 Pakete vor deine Tür legt. Und das funktioniert einfach nicht, weil dann nur kommen da Personen hin, die sich dann diese Pakete nehmen und sagen, ich habe nicht 1000, ich habe nur 900 Pakete bekommen. Ja, wo sind die anderen 100? Weiß ich nicht, habe ich bei mir
im Kommunismus ist ja nicht mal das. Kommunismus ist der Schmäh, dass allen alle das Gleiche bekommen sollen. Und wenn du sagst, okay, machen wir Kommunismus, bringen sie dich sofort um. Das ist Kommunismus. Kommunismus ist die geisteskrankeste, menschenverachtendste, fürchterlichste Ideologie, die Welt je gesehen hat. Und wenn mir einer mit Hammer und Sichel um die Ecke kommt, dann kann ich mich nur schwer beherrschen.
Ja, aber...
Aber das ist nicht links. Das ist auch nicht links. Die Linken, die sagen, wir müssen die Arbeiter, den Arbeitnehmer stärken gegenüber den Firmen und so weiter, ja, die sind einfach schon so oft falsch abgebogen, dass sie gar nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Aber die Idee ist, es gibt ja auch Linke, die das verstanden haben und deswegen zu Bitcoin kommen. Das ist schon, ja.
Kommunistisches Zitat ist, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ich glaube, das kommt von Lenin.
Kann sein, ja.
Also wird ihm zumindest nachgesagt. So. Und das Problem ist, also im Kommunismus musst du quasi alles kontrollieren können, aber es wird von Menschen kontrolliert und Menschen neigen dazu, dann diese Gelegenheiten, die sich dann bieten, durch die Kontrolle und Macht, für sich selbst zu nutzen, wodurch halt so ein System einfach nicht funktionieren kann. Bei Bitcoin ist das Gleiche. Ja? Du ersetzt das Vertrauen, was du in ein System haben müsstest, in eine Software,
ja,
deren Code Open Source ist, wo jeder nachlesen kann, wie das funktioniert und wo du freiwillig nicht gezwungen wirst, sondern du kannst freiwillig sagen, ich nehme an diesem System teil, indem du Bitcoin kaufst, indem du Node betreibst oder Bitcoin Mining oder sonst was. So, das heißt, da ist kein Vertrauen nötig.
Ja.
Das heißt im Prinzip, weil du gerade gesagt hast, dass Bitcoin eigentlich eine ultralinke Idee ist. Ja, Bitcoin ist eigentlich genau das. Es ist halt gerecht, es ist frei und es ist halt die totale Kontrolle, aber nicht ausgerichtet von Menschen, sondern von einer Software. Was will eine Software mit Paketen anfangen, die ein Postbote vor die Tür legt?
Da nichts. Da sind wir wieder ganz am Anfang. Ist gut, wir machen hier die geile Klammer, ja? weil der Mensch ist ja nicht per se schlecht.
Genau.
Die Anreize und das System machen schlechte Menschen, weil sie entweder so lange gebrainwashed werden, dass sie nicht mehr falsch von richtig unterscheiden können oder gezwungen werden aufgrund, weil sie sonst selber verhungern würden oder die Kinder verhungern würden oder sonst. Ja, okay. Und dasselbe haben wir heute auch mit Bitcoin. Deswegen, darauf will ich hinaus, dass sozusagen die Menschen, die zu Bitcoin kommen, in meiner Erfahrung nach, ja, es gibt einen Überhang von Leuten, die liberal, libertär denken, liberal im klassischen Sinne, weil die das besser verstehen können und durch weniger Schichten Bullshit durch müssen, bis sie eigentlich zum Kern der Sache wollen. Ja?
Ja.
Aber am Ende des Tages, ob du dich jetzt als liberal, als links oder von mir aus auch als rechts definierst, was du eigentlich möchtest, ist ein besseres Leben für dich, deine Familie, und eigentlich dann auch alle anderen, weil ultimativ ein gutes Leben ist nur möglich, wenn die anderen auch ein gutes Leben haben. Wenn du ein gutes Leben auf Kosten anderer führst, dann ist das kein wirklich gutes Leben. Ja?
Genau, es ist ein bisschen würdelos, wenn man quasi auf Kosten anderer Menschen lebt. Aber unser System und auch der ganze Staatsapparat mit der EU und so weiter, da gibt es ja nur eine Tendenz. Das heißt, die EU wird immer größer, es wird immer mehr Staatsleute geben. Das
wissen wir schon von Ludwig von Mises Bürokratie, das hat das Buch schon geschrieben, da gab es die EU noch nicht mehr.
Ja.
Und die EU ist ja nur ein Beispiel, aber ja, wir haben
die produzieren nichts, sie machen nichts, sie verwalten nur. Ja. Und wir müssen als Steuerzahler das Ganze finanzieren. Und das funktioniert wahrscheinlich sogar noch relativ lange, weil die Technologie deflationär ist und dadurch viel mehr Geld gedruckt werden kann, wodurch die wieder weiter finanziert werden können.
Das gilt auch für den größten Staatsapparat, den die Menschheit je gesehen hat, das amerikanische Staatssystem. Das am Ende des Tages, wir zwar behaupten, die wären hier durch Turbokapitalismus, aber in Wahrheit, so viel Staat gab es noch nie.
Mhm.
Und als die Amerika gegründet wurde, vor ein paar hundert Jahren, da war der Staat mini-winzig und völlig bedeutungslos, genauso wie der Staat unter den Kaisern und Königen in Europa nicht annähernd diese Größe und diese Bedeutung angenommen hat, wie wir es heute haben. Und ja, deswegen, und deswegen ist Bitcoin in meinen Augen eine ganz, ganz große Hoffnung, an der Wurzel reinzugehen und zu sagen, du bist jetzt zwar Chef, du bist jetzt Präsident oder Präsidentin oder was auch immer, aber in dem Zimmer, in dem die Gelddruckmaschine steht, ist jetzt einfach nichts mehr drin. Das Zimmer ist einfach leer. Du kannst zwar hier entscheiden, aber du musst entscheiden auf der Basis der Realität und nicht auf der Basis dessen, was du dir da jetzt durch Inflation, da sind wir beim großen Inflationsbetrug, herbeidruckst. Und dass da sozusagen ein unglaublicher Widerstand herrscht, ja, nicht nur, du hast vollkommen recht, ja, die EU-Bürokratie produziert nichts, die Berliner Bürokratie produziert nichts, die Wiener Bürokratie produziert nichts.
Probleme produzieren die höchstens.
Ja, da, vollkommen richtig. Aber wir haben ja auch Ausbildungssysteme und da kommen ja wieder welche nach. Da gibt es ja die nächste Generation, die dafür ausgebildet wurde, nichts zu leisten. Ja. Also das musst du erstmal, das wird noch ein sehr, sehr langer, sehr, sehr schmerzvoller Prozess, wieder zurückzukommen in eine, oder überhaupt, was heißt zurück, vorwärts zu kommen in eine Welt, in der, sage ich mal, Leistung, Wert, was auch immer, messbar gemacht wird durch Bitcoin als einzige Konstante eigentlich in der Weltwirtschaft. Mhm. Und das ist für mich, das ist der Grund, warum ich diesen Podcast mache, das ist der Grund, warum ich Bitcoin so geil finde, warum ich der Meinung bin, dass es das absolut wert ist, weil die Alternative ist, was ist die Alternative? Noch mehr Inflation, noch mehr Kontrolle, noch mehr Wahnsinn, noch mehr Bullshit.
Genau.
Das ist ja auch kein, also wir haben jetzt auch nicht mehr wirklich, jetzt haben wir auch wirklich nichts mehr zu verlieren. Ja. Mhm.
Da kommen wir dann wieder zu einem neuen interessanten Thema, und zwar Central Bank Digital Currencies. Sehr liebst du ja das Thema.
Ja, langweilt mich zu Tode.
Und zwar schreibe ich auch, da habe ich das Zitat in meinem Buch auch, von Augustin Carsten heißt er, glaube ich. Das ist der Chef von der BIS, also Bank of International Settlement, die man auch als die Zentralbank der Zentralbanken bezeichnet, wo er halt sagt, dass CBDCs, also Central Bank Digital Currencies, das Äquivalent darstellen sollen zu Bargeld, mit dem einzigen Unterschied, dass sie quasi die volle Kontrolle darüber haben. Und jetzt kommt eine interessante These nochmal von mir. Und zwar bin ich dafür, dass Politiker in Zukunft ausschließlich mit CBDCs bezahlt werden dürfen. Und die dürfen kein Bargeld mehr anfassen und sonstiges Geld, sondern nur noch CBDCs. Weil dann hat die Bevölkerung nämlich die totale Kontrolle über deren Einkommen. Und wenn man, da muss man, kann man zum Beispiel Regeln einführen, wo man sagt, wenn ihr vor der Wahl dies und das gesagt habt und ihr macht nach der Wahl genau das Gegenteil, dann kann die Bevölkerung darüber abstimmen, ob ihr eine Reduzierung eures Gehaltes bekommt. Und dann sollen die meinetwegen 1 Million Euro pro Jahr verdienen, aber dürfen danach auch nicht für irgendwelche Unternehmen tätig werden, über die sie quasi politische Entscheidungen in ihrer Amtszeit treffen. Und dann führen wir Mindestmaßnahmen ein, also wenn ihr jetzt irgendwo einen Job willst, dann sagen die mindestens 2 Jahre Berufserfahrung und eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein Studium. Das Gleiche brauchen wir bei Politikern. Und dann brauchen wir eine Laufzeit von meinetwegen 2 Legislaturperioden und das war's. Das ist meine These.
Aber dafür, das heißt, du bist pro Central Bank Digital Currencies.
Genau, ich bin absoluter Fan von CBDCs. Aber nicht gegenüber der Bevölkerung, sondern gegenüber der öffentlichen Hand. Damit nämlich die Bevölkerung glasklar sehen kann und die Kontrolle darüber hat, was dort abgeht.
Aber wäre es dann nicht einfach besser, wenn wir einfach die Bitcoin-Adressen der öffentlichen Hand offenlegen?
Können wir gerne drüber diskutieren, ist nur eine These.
Ja, also ich tue mir das schwer. Ich glaube, es wäre besser, wir steigen auf Bitcoin um und trocknen diesen Staatsapparat einfach so aus.
Das wird nicht passieren, glaube ich. Weil was für ein Interesse. Wenn wir Euro aufgeben, Bitcoin einführen.
Nein, nicht wir, also wir immer mehr
Menschen.
Nein,
die Politiker.
Bitcoin einführen, vergiss es.
Ja, ja, alles
niemand,
klar.
Vergiss es. Ja,
ja, alles klar.
Das ist ja mein Punkt mit dem Schmerz auch. Ja.
Ja.
Ich glaube.
Klar, wenn die meisten Leute anfangen, statt Euros und so weiter zu benutzen, mehr Bitcoin benutzen,
ja,
also zumindest jetzt mal als Spar, als
das reicht schon, das reicht schon.
Dann würdest du automatisch, dann würde das automatisch dazu führen, dass sie denken, da müssten die mehr Geld drucken, was sie auch tun werden, wodurch Bitcoin aber wieder profitiert enorm. Ja. Oder sie müssten weniger Geld ausgeben, was natürlich nicht passieren wird.
Nein, so. Schau, es gibt am Ende des Tages gibt es genau zwei, es gibt genau was drei Möglichkeiten. Das wissen wir aber auch. Also wir wissen genau, wie es weitergeht. Es gibt drei Möglichkeiten. Es gibt entweder, es wird gespart, oder es wird gedruckt. Ich weiß nicht, was ist die dritte Möglichkeit? Es wird gespart, das kannst du ausschließen. Also Austerity kannst du vergessen. Höhere Steuern, genau. Du kannst quasi den Leuten noch mehr wegnehmen.
Mhm.
Das wird sicher versucht werden, ist aber politisch einfach beim gewissen Grad einfach nicht mehr möglich. Also wir sind ja jetzt schon an einem Punkt, wo du den Leuten nicht noch mehr Steuern abnehmen kannst und wenn, musst du ihnen sowieso wieder Geld zuschießen.
Ja.
Also ja.
Ja.
Und das heißt, was ist die einfachste Variante? Du druckst einfach noch mehr Geld. Und das der Weg ist. So, und ich glaube, das ist die Quelle all dessen, was wir heute besprochen haben. Und Bitcoin ist die Lösung.
Alles genau, und das macht es so offensichtlich. Bitcoin. Das ist wunderbar, oder?
Genau, und deswegen auch die ganze politische Sachen. Ja? Also irgendwelche politischen, ich weiß schon, es gibt viele verrückte politische Dinge, die man auch ablehnt und bekämpfen sollte, aber es wird jetzt nichts bringen. Also das ist quasi Schattenboxen, 18 Levels über dem eigentlichen Ding. Und Bitcoin ist, wir können hier über all diese Dinge reden, weil Bitcoiner da schon viel tiefer drinstecken, so, ja, ohne dass wir jetzt, dass wir, wie soll ich sagen, gleich für völlig verrückt erklärt werden, I guess, weil natürlich kann das passieren, aber ich glaube, wenn du dich umsiehst, ja, passiert das ja im positiven Sinne auch überall, ja, so ein Joe Rogan, warum ist der so erfolgreich, weil er eben die Augen, vielleicht macht er sich zu sehr auf, vielleicht zieht er sich zu viele verschiedene verrückte Dinge an, aber die Leute gieren danach, weil sie nach Antworten suchen. Ja. Meine Antwort ist Bitcoin. Meine Antwort ist wirklich Bitcoin, sonst habe ich jetzt ehrlich gesagt auch keine. Also ich habe jetzt auch keine Idee für ein neues politisches System oder was. Ja. Das geht mir auch zu weit.
Ist sehe ich auch so. Also ja, wenn man zu Wahlen geht, am besten man wählt Bitcoin in dem Sinne. Ne? Und was ich interessant finde an Bitcoin, wenn man das erstmal so, so ein bisschen in das Rabbit Hole reingefallen ist und sich da so durchwurschtelt und das Buch liest und den Podcast hört und so weiter, dann ist man irgendwann total Feuer und Flamme. Du hast jetzt hier den Podcast gemacht. Was bringt Bitcoin? Was Bitcoin bringt, Entschuldigung.
Kein Problem. Den Fehler machen einige, ja.
Und ich setze mich hin und schreibe ein Buch. Woher kommt das auf einmal? Das heißt, wir haben alle, wenn wir tief genug im Bitcoin-Rabbit-Hole sind, auf einmal dieses Bedürfnis, dem Ganzen was beizutragen und darauf hinzuwirken, dass mehr Leute in das Bitcoin-Rabbit-Hole auch reinfallen. Und ja, ich finde es eine große Herausforderung, weil viele Leute, also mit denen ich rede und von denen ich, also die ich versuche, von Bitcoin zu überzeugen, da kommt einfach nichts an. Das würde mich mal interessieren, wie kann man es schaffen, mehr Leute ins Rabbit Hole reinzuziehen? Aus meiner Sicht ist vor allem der Preis die beste Werbung. Also wenn jetzt Bitcoin wieder auf 100.000 hochgeht oder so und vielleicht sogar noch höher, dann werden wieder viele ankommen und sagen, hä, Moment mal, was ist das eigentlich? Und wieder reingezogen.
Aber das macht, das ist
aber wie,
das ist
wie ja kriegen genial. Wir mehr Leute, wie stärken wir diese Bitcoin-Bewegung? Wie erhöhen wir das Verständnis?
Naja, ich meine, wie gesagt, man kann zum Beispiel 160 Folgen Podcast machen und ein Buch schreiben. Also das ist schon mal nicht schlecht, glaube ich, als Anfang. Und das ist auch die Idee dahinter. Aber ich versuche, mein Ziel ist, niemanden zu überzeugen. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ja? Mhm. Bitcoin musst du schon selbst für dich entdecken. Das ist viel smarter, als irgendwie jemanden versuchen zu überzeugen.
Ja.
Aber du hast recht, ja. Der Preis ist die größte Werbung. Und warum? Weil natürlich die Inflation im Sinne von Geldentwertung auch das ultimative Versagen. Kommen wir zurück zu Modern Monetary Theory. Ja? Mhm. Die Modern Monetary Theory ist quasi die Endzeit, das ist quasi das Playbook für Fiat im Endstadium.
Ja.
Ja? Mhm. Und diese ganze Fiat-Welt oder Clown-Welt oder wie auch immer wir sie nennen, die baut ja alle auf diesem Fiat-Geld. Ja? Und die befindet sich auch in dieser Endphase. Wie lange diese Endphase dauert und wie verrückt das wird, ist unklar. Mhm. Aber Modern Monetary Theory sagt, naja, wir drucken mal so viel Geld, bis halt die Inflation so eskaliert, dass wir irgendwas machen müssen, so mehr oder weniger. Ja? Und dann sagen sie, naja, dann erhöhen wir die Steuern oder die Politiker, und das ist alles Bullshit. Ja? In Wahrheit ist es eine Rechtfertigung dafür, halt Geld zu drucken. Okay. Aber das ist ja der Punkt. Also der Preis von Bitcoin spiegelt ja die Inflation oder die Geldentwertung dann ultimativ wieder. Nicht immer direkt, aber relativ gut. Und die Leute merken immer stärker, dass sie ein Geldentwertungsproblem haben. Mhm. Ja, entweder indem sie merken, dass das irgendwie der Gebrauchtwagen, den sie vor 10 Jahren gekauft haben für 7.000 Euro und seitdem 150.000 Kilometer draufgefahren haben, kostet, wenn sie ihn verkaufen, kriegen sie immer noch 7.000 Euro. Mhm. Also irgendwas stimmt da nicht. Mhm. Ja? Ja. Das heißt, die Leute checken das aktiv oder instinktiv. Und meine Erfahrung ist die, gerade im privaten Umfeld ist es besser, quasi die positiven Effekte von Bitcoin zu repräsentieren, indem du einfach nicht so gestresst bist.
Mhm, ja,
und nicht so. Genau. Und deswegen bin ich auch ein bisschen, versuche ich auch ein bisschen dem auch entgegenzuhalten, was auch bei Bitcoin dann so oft ist, eben zu sagen, das furchtbar, da ist eine Verschwörung, hier CBDC, das müssen wir bekämpfen. Da bin ich eher so wie bei Jeff Booth, der sagt, dem geben wir gar keine Energie, das interessiert uns nicht, wir bauen an unseren eigenen Alternativen. Und das ist der Teil, glaube ich, der am meisten überzeugt. Einfach in einer Welt, in der alle Leute zunehmend durchdrehen, ruhig zu bleiben, eigentlich.
Mhm.
Und auch wirklich einen Plan zu haben. Und Bitcoin bietet die Basis für diesen Plan.
Bitcoin macht einen zum Sovereign Individual. Also dadurch, dass man quasi die volle Kontrolle über seine eigene Geldenergie nehmen kann und nicht mehr Angst haben muss, dass die Bank irgendwie das Konto sperrt oder sonst was.
Oder der Staat.
Man hat die volle Kontrolle. Und das gibt natürlich ein enormes Maß an Freiheit. Und ich glaube, früher oder später wird das werden viele Leute denken so, okay, vielleicht hätte ich doch ein bisschen Bitcoin mir besorgen sollen. Wenn dann irgendwann der Staat so groß wächst, dass sie dann halt sagen, ja, wir müssen jetzt hier die volle Kontrolle über alle Bankkonten über 500 Euro haben oder was weiß ich. Und dann denken sie so, Oder man führt zum Beispiel, wenn du, keine Ahnung, du bist jetzt nach Wien geflogen mit dem Flugzeug, das heißt, du hast so und so viel CO2 verbraucht. Jetzt darfst du leider keinen Steak mehr kaufen. Dann denke ich mir so, nicht mehr mit dem Geld, aber mit Bitcoin kann ich immer noch ein Steak kaufen.
Ja, und ich gebe dir Bitcoin, du kaufst mir mein Steak, mit deiner Steak Allowance.
Ja? Ja, genau.
Ach Gott, genau. Hey, jetzt kriege ich Hunger. Dominik, alles Betrug außer Bitcoin gibt es im Buchhandel und auf deiner Website, hast du, glaube ich, gesagt?
Genau, also am besten auf meiner Website, dann auf den Amazon-Link klicken und dann habe ich einen eigenen Shop quasi bei Amazon. Und dann gibt es das Buch in ein bisschen besserer Qualität, als wenn man das über den Amazon-eigenen Shop bestellt.
Gibt es aber auch bei...
Gibt es aber auch bei Thalia. Also das gibt es nicht im Regal leider, aber man kann es bestellen. Also gehst rein und sagst, ich möchte gerne das Buch bestellen und dann kriegst du das natürlich auch.
Und dich finden wir auf den einschlägigen Kanälen. Bist du schon auf Noster?
Ja, bin ich auch, aber noch nicht so aktiv. Ja. Also vor allem momentan Instagram, also Instagram/allesbetrug. Oder Twitter, allesbetrug21 und allesbetrug.com ist übrigens meine Website. Mhm. Genau.
Super.
Ja.
Also die jungen Leute finden dich auf Instagram, die etwas älteren Leute auf Twitter, die richtig coolen Leute auf Noster und die Boomer können auf deine Website gehen.
Ja, genau.
Wunderbar. Ja. Dominik, danke, dass du extra hergekommen bist.
Ja, danke.
Das war richtig spannend. Wir haben es jetzt nicht geklärt, aber ich glaube, wir haben ein gutes Bild davon gegeben, wie Bitcoin in diese verrückte Welt passt, in der wir heute leben, oder wie Bitcoin da etwas unternehmen kann. Und ich glaube, es ist ein Prozess, es ist kein Event. Wir stehen da, vielleicht steht Bitcoin nicht am Anfang, aber was wir heute besprochen haben, stehen wir noch relativ am Anfang. Ja. Wiederholen wir gerne in einem Jahr oder so. Mhm. Und ich wünsche dir alles Gute.
Dankeschön, Nico. Vielen Dank.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Fountain.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die ganze, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.